Ja, es ist der 8. Teil, gell, von diesen 15 Teilen. Also wir sind jetzt etwa in der Mitte angekommen, sind eigentlich schon lange unterwegs. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis wir so zum letzten Teil kommen in der ganzen Serie. Ja, Gott hat viele Eigenschaften. Man kann sie fast nicht zählen. He? Und wir haben auch wiederholt immer darüber geredet, dass wir ein hohes Gottesbild haben sollen. Und ich habe auch schon eingetönt, dass immer dann, wenn die Kirche ein hohes Gottesbild vertrat und das bei sich auch festmachte, dass immer dann eigentlich auch, dass das sichtbar wurde in der Welt, in der Kirche sind Wunder geschehen, es ging vorwärts. Nehmen wir zum Beispiel die Reformation. Da gab es diesen Johannes Calvin in Genf und der hat ja auch seine vielen Bücher geschrieben, wie Martin Luther ja auch, gell? Und Calvin schrieb die Institutio auf Lateinisch und auf Deutsch kann man das lesen als Unterweisung in der christlichen Religion, heißt das Ding. Und das ist viele, viele Kapitel lang. Ich weiß nicht mal, es sind, glaube ich, sogar mehrere Bücher, wenn man es kaufen wollte. Das weißt du vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls hat er das geschrieben und mit was hat er echt angefangen? Mit was hat er dieses Riesenwerk eröffnet? Mit dem Gottesbild. Welches Gottesbild soll der Christ haben oder welches Gottesbild wird von der Bibel vertreten? Welches Gottesbild ist wichtig für die Kirche, für den Gläubigen? Und er wusste auch ganz klar, dass Gott, er geht dann aus diesen Texten heraus, dass eine, wie will ich jetzt das sagen, eine gute Theologie, eine reine Theologie, eine biblische Theologie auf einem biblischen hohen Gottesbild gründen muss. Das geht gar nicht anders. Und das ist ein bisschen, das beschäftigt mich im Moment schon ein bisschen so, wenn man in die kirchliche Welt hinausschaut, was denn jetzt Gott sein soll und wie er sein sollte oder wie wir wollten, dass er sei und ja, dass die alten Ansichten alle überholt sind. Heute das Thema spricht ganz klar eigentlich gegen diese Dinge. Und das beschäftigt mich schon ganz stark, dass wir eben nicht einfach irgendwie daherkommen können und uns ein Gottesbild basteln, wie es gerade in unsere Zeit oder unsere Kultur, die jetzt vorherrscht, hineinpasst, sondern dass wir dabei bleiben sollen, wie Gott wirklich ist. Sonst gehen wir fehl. Später waren es dann die Puritaner, mit ganz zuvor, das sind Spurgeon oder auch Watson, die Größe und Heiligkeit Gottes ganz stark in ihren Werken herausgearbeitet haben. Jonathan Edwards, im 18. Jahrhundert der große Erweckungsprediger, stellte am Anfang seiner Predigten immer Gott und seine Eigenschaften vor. Also er öffnete immer damit, wie Gott ist. Und es ist auch dann viel geschehen in diesen Erweckungen. Und das sollte uns doch ein bisschen ermutigen, wenn wir in die Vergangenheit schauen, diese Zeugnisse, dass wir auch für ein hohes Gottesbild einstehen dürfen und können und sollen und ich hoffe auch wollen. Ja. Und so kommen wir eben auch zu der nächsten Eigenschaft Gottes, nämlich seine Unveränderlichkeit. Das passt vielleicht nicht in diese heutige Zeit, aber Gott ist unveränderlich. Und das bedeutet, dass sich weder sein Charakter jemals ändert, noch seine Motivation, Dinge zu tun, noch seine Art, die Dinge zu regeln. Das wird immer gleich bleiben, denn Gott ist ewig und er ändert sich nicht. Er ist, wie er war und bleibt so und wird immer so sein, wie er ist. Er nimmt weder ab noch zu. Das täte uns manchmal ein bisschen gut, gell? Aber Gott wächst nicht und er wird auch nicht kleiner im Alter, wie wir. Er wird nicht älter. Denken wir an die Antwort Gottes auf Mose Fragen, als er da vor dem Baumbusch stand und fragte, ja, wie soll ich denn den Israeliten sagen, von wem, dass ich komme, oder? Und dann, was hat Gott gesagt? Ja, sag ihnen, ich bin der, ich bin. In der einen Übersetzung, in der anderen Übersetzung heißt es, ich werde sein, der ich sein werde. Beides ist übrigens richtig, denn in der hebräischen Urform ist da keine Zeitlichkeit in diesen Verben. Man könnte also auch sagen, Gott hat gesagt, ich bin, wer ich sein werde, oder ich werde sein, der ich bin. Also, Gott ist unveränderlich, er ist immer gleich. Erstaunlich einfach, dass eigentlich das Erkennungsmerkmal sein sollte gegenüber den Israeliten, welcher Gott das hier gemeint ist. Ja, guter Gedanke. Und wie bei den anderen Predigten aber auch, wollen wir uns heute diese Eigenschaft anschauen und das ein bisschen unterteilen, eine Gliederung vornehmen. Wir haben heute 4 Stichworte eigentlich. Und das erste ist, Gott ist unveränderlich in seinem Charakter, in seinem Sein, in seinem Kern. Gott ist, wie er ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er der gleiche. Geht es dir auch so? Bist du immer noch der gleiche wie vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren? Das ist wirklich eine Eigenschaft Gottes, die wir nicht haben. Wir ändern uns dauernd. Unsere Fahne geht manchmal ja mit dem Wind, auch wenn wir das gar nicht wollen, gell? Mit zunehmendem Alter erleben die meisten von uns einen Niedergang der physischen Möglichkeiten, gell? Aber ebenso, also ich hoffe es wenigstens, für jeden von uns eine Zunahme an Glauben, Weisheit und Erkenntnis. Aber Gott nimmt weder zu noch ab. Malachi 3,6: Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Also, sie sind nicht zugrunde gegangen, weil Gott sich nicht ändert. Auf diesen Punkt kommen wir später noch. Unveränderlichkeit in der Erlösung, ganz wichtig für uns. Das ist dann ja, noch das größere Thema fast. Psalm 102, 26, folgend. Du hast vor Zeiten die Erden gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Psalm 103, 17. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ja klar. Gott und alle seine Eigenschaften sind unveränderlich. Seine Heiligkeit ist unveränderlich. Seine Allmacht ist unveränderlich. Seine Allgegenwart verändert sich nicht und seine Weisheit nimmt weder ab noch zu. Seine Gnade ist immer da. Sie war schon immer da und wird immer da sein. Seine Liebe auch, aber auch sein Zorn. Alles an ihm ist unveränderlich. Das ändert sich nicht. Nur weil wir vielleicht etwas anders denken über das, was wir in der Bibel lesen. Weil wir manchmal denken, ja, wir wissen ja heute mehr als die Leute vor 2000 Jahren, oder? Ist auch ein bisschen, darf ich das sagen, ein bisschen arrogant. Und natürlich dann ein Klassiker, und den will ich gerne an die Wand beamen, da. Den will ich auch stehen lassen. Jakobus 1,17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Da bin ich versucht zu sagen, wer Ohren hat, der höre. Können wir das fassen? Er ist der unveränderliche Vater, von deinen Kindesbeinen an, in deine Sturm- und Drangzeit, in die Zeit hinein, wo du eine Familie gegründet hast oder auch nicht, bis ins Alter und bis in den Tod hinein, wenn du einmal vor seinem Thron stehen wirst. Er bleibt gleich. Gott hat keine Stimmungsschwankungen. Nur weil du denkst, heute ist er vielleicht gnädig, wird er nicht dann, wenn du vor ihm stehst, dann auf einmal irgendwie muffig sein und dich dann da aburteilen oder so. Gott ist immer gleich. Wir haben manchmal gute und schlechte Tage. Gott hat die nicht. Das gibt es für Gott nicht. Wenn du zu ihm kommst, und darum können wir das auch in diesem Psalm, was ist das, 93 oder so, lesen, oder? Ist er dein Fels, deine Zuflucht, dein Schirm? Und er bleibt das auch, weil er ändert sich nicht. Er ist dein Stecken und Stab. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott bleibt, wie er ist. Sein Charakter ändert sich nicht. Zum zweiten Stichwort. Gottes Wort kann sich niemals verändern oder verändert sich nicht. Es wird sich auch immer erfüllen. Was Gott spricht, ist oder wird sein. Numerus, also 3. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Lügt Gott? Nein, macht er nicht. Aber diese Eröffnung von diesem Vers, da spricht vielleicht mehr über die Menschen als über Gott selbst. Kann jemand mal die Hand aufstrecken, der noch niemals gelogen hat? Nein, gibt es nicht, oder? Wir können uns da alle bei der Nase nehmen. Keiner von uns hat noch nie gelogen. Noch nie die Wahrheit verdreht zu seinen Gunsten oder zugedeckt oder vielleicht sogar Wahrheit vorgetäuscht, um irgendeinen peinlichen Moment vielleicht aus dem Weg zu gehen. Über Gott kann dies nicht gesagt werden. Alles, was aus Gottes Mund kommt, ist reine, unveränderte Wahrheit. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das sogar dann die nächste Eigenschaft, nächste Woche. Gott ist wahrhaftig. Weiter geht es in diesem Vers, also Nummer 23, 19, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereuen würde. Wer muss bereuen oder gereuen? Wer muss etwas bereuen? Der auch etwas Unrechtes getan hat, oder? Jemand anders muss nicht bereuen. Also, bereuen muss nur jemand, der gelogen hat. Gott lügt aber nicht. Es geht weiter. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Auch das, was er gesagt hat, was passieren wird, was er sich vorgenommen hat, das ist Wahrheit. Das wird passieren. Jedes Wort Gottes hat sich erfüllt, erfüllt sich oder wird sich erfüllen. Psalm 119, 89. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Es ist festgemacht an einem Ort, das kann uns auch ein Trost sein, an dem die Wahrheitsverdreher nicht gelangen können. Wir müssen keine Angst haben, dass das Wort verfälscht wird. Auch das spricht ein bisschen auf diese Verschwörungstheorie, dass der Vatikan da die Bibel verfälscht hat, ganz am Anfang, gell? Nein, das kann nicht passieren. Es ist schon passiert, ja. Da reden wir von Sekten, gell? Wenn das Wort dann absichtlich verfälscht wird für die eigenen Anhänger. Aber Gottes Wort kann nicht verfälscht werden, nicht von keinem Menschen. Es ist festgemacht in der Ewigkeit. Und übrigens zum Psalm 119. Dieser Psalm alleine ist länger als viele Bücher in der Bibel, gell? Wie viele Verse hat der Psalm 119? 176, gell? Ja. Und diese 176 Verse sprechen über was?
Über das Wort.
Ja, richtig, über das Wort Gottes, oder ja, über die Vollkommenheit von Gottes Wort. 22 Abschnitte, also wenn man ihn jetzt analysieren will, 22 Abschnitte mit je 8 Versen ergeben ein Zeugnismonument über die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Zuverlässig, warum? Weil es unveränderlich ist. Psalm 119, nochmals 160, ganz am Schluss fast. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Das ist auch ein gutes Versprechen. Das ist nämlich der Grund, warum wir uns Bibelverse auswendig lernen können. Sie verändern sich nicht mehr, wir müssen das nur einmal machen. Wir müssen das nicht dauernd wieder umlernen. Und was bedeutet alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit? Was sind diese Ordnungen? Ein anderes Wort dafür? Gebote, ja. Gebote zur Gerechtigkeit. Alle Gebote bleiben in Ewigkeit. Darum können wir nicht sagen, ja, also es wird einfach schwierig, wenn wir sagen, diese und jene Gebote, die gelten dann nur für die Leute vor 2000 Jahren wegen spezieller Umstände und so, und das gilt heute nicht mehr. Wir kommen nachher zu dem, was dann noch Jesus dazu gesagt hat. Ein Zeugnis dazu, John Lawson, er ist ein Pastor in Dallas und Dozent am Master Seminary, erzählte mal, wie er angefangen hat. Er ging nach dem Schulabschluss ins Jurastudium. Ja, Jurastudium, Studium des Gesetzes, oder? Und das hat ihm wahnsinnig Spaß gemacht. Er hat da studiert und studiert und das ganze Gesetz, also alle Arten, Staatsgesetz, Zivilgesetz, Unionsgesetz und all das Ganze dazu. Also er ist Amerikaner. Es machte ihm nichts aus. Er studierte gern und studierte gerne so lange, bis er alles auswendig wusste. Auch mussten sie da im Studium viele Fälle auswendig lernen, das muss man bei uns auch im Jurastudium, damit man da diese Präzedenzfälle kennt, oder? Und sie wurden auch jede Woche darüber in der Klasse getestet. Und jede Nacht, jeden Tag studierte er. Und er ging nicht mal mehr an seine heißgeliebten Footballspiele, die er immer im Stadion dann besuchte, er ging nicht mehr dahin, weil er studieren musste. Und er war auch einer der Besten seiner Klasse. Und dann kam irgendwann mal die letzte Prüfung, gell? Und man weiß ja meistens nicht, was kommt, das wusste er auch nicht, und als er die Fragen vor den Prüfern beantwortete, traf es ihn wie einen Schlag. Während des letzten Semesters haben sich nämlich einige dieser studierten Gesetze geändert. Das war frustrierend. Er hatte alles dafür gegeben und zuletzt hatten sie einfach die Gesetze geändert. Wie ist es bei uns? Diesen Herbst stimmen wir auch ja wieder über Gesetzesänderungen ab, oder? Menschliche Gesetze ändern sich dauernd. Und dann hat er sich etwas vorgenommen. Er hat nämlich dann gesagt, ich will ein Gesetz studieren, das sich nie ändert. Und dann ging er ans Seminar. Und er ist dabei geblieben. Er hat Gottes Wort studiert. Jesaja 40,8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Wir verdorren auch, alles von dieser Welt ist dem Tode geweiht. Oder nehmt auch eure Bibeln, die aus Papier. Die werden irgendwann mal zerfleddern. Das wäre ja natürlich gut, wenn man so viel drin liest, dass sie zerfleddern. Manche aber auch nicht. Man hat ja immer mehrere auch zu Hause normalerweise. Oder? Vielmals. Und dann werdet ihr sie wegschmeißen. Oder eben verbrennen. Oder ich weiß nicht, wie ihr das machen oder wie ihr das macht oder machen wollt. Ich kenne solche, die vergraben sind in ihrem Garten. Die haben da extra so eine Kiste vergraben. Die alten Bibel kommen da in die Kiste, die wird dann immer wieder ausgegraben, wieder eingegraben. Ich weiß nur nicht, wie Roli das mit seinem Natel machen will, also mit seinem Phone und ich da mit meinem iPad, wo ich die Bibel drauf habe. Aber auch diese Dinge, die gehen kaputt. Irgendwann funktionieren die nicht mehr. Aber Gottes Wort bleibt. Die Juden vergraben ja auch ihre alten Tora-Rollen. Gell? Alles vergeht, Gottes Wort aber bleibt. Matthäus 5,18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Nicht das kleinste Detail wird sich nicht erfüllen. Also das kleinste Detail wird sich erfüllen. Alles, was Gott gesagt hat, wird zur Vollendung kommen. Und das hat Jesus gesagt, hier in Matthäus 5, Bergpredigt. Gott wacht darüber. Lukas 16,17. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Also vorher wird das ganze Universum zerstört, bevor eigentlich nur das Gesetz Gottes nicht mehr gültig wäre oder an Gültigkeit verliert. Und kann das Universum einfach so von heute auf morgen sich in Luft auflösen? Nein, eher nicht. Hä? Gott hält es auch in der Hand, das ist seine Schöpfung. Das ist eigentlich unmöglich. Also es ist auch unmöglich, dass das Gesetz einfach seine Gültigkeit verliert. Und wem gehört das Gesetz? Wem gehört Gottes Wort? Das heißt ja schon so, Gottes Wort. Wie? Schweizer Zivilgesetzbuch gehört den Schweizern. Gottes Wort gehört Gott. Also wenn jemand etwas dann ändern könnte oder wollte, dann wäre das Gott allein und nicht wir Menschen. Und das ist doch irgendwo durch auch, das gibt Sicherheit. Wenn wir zu Bett gehen und am nächsten Morgen aufstehen, Gottes Wort ist immer noch gleich. Wenn wir nach Australien fliegen oder nach Kanada und wieder zurück, Gottes Wort ist immer noch gleich. Das ändert sich nicht nur, weil die Tageszeit ändert oder die Saison oder der Ort auf der Erde. Es ist nicht weniger Wahrheit hier oder in Amerika oder in Indonesien. Es ist überall gleiche Wahrheit. Zur Zeit unserer Großeltern und in der Zeit unserer Urenkel ist und wird Gottes Wort gleich sein. Es wird sich nicht verändern. Was er gesagt hat, bleibt. Und es ist gleich, ob wir uns gut fühlen oder schlecht. Und ob wir in Freiheit leben oder in Unterdrückung. Ob wir in der Deutschschweiz oder in Welschland wohnen. Ob sich die Gesellschaft und die Kultur ändert. In Gottes Wort bleibt alles gleich. Es bleibt, das Richtige bleibt richtig und das Falsche bleibt falsch. Und wenn sich die ganze Welt auf den Kopf stellt, Gottes Wort ist und bleibt dasselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für alle. Verbindlich. Wollen wir jetzt also unser Leben auf dem Schweizer Zivilgesetzbuch gründen oder lieber auf Gottes Wort? Rhetorische Frage, gell? Der dritte Aspekt oder das dritte Stichwort. Gottes Pläne sind unveränderlich. Was Gott schon in Vorzeiten beschlossen hat, so ist alles geschehen. So geschieht alles und wird alles geschehen. Genau so. Gott sitzt nicht auf seinem Thron im Himmel, streicht sich übers Kinn und fragt sich, was sollen wir morgen tun? Das mache ich manchmal. Gell? Gott macht das nicht. Gott hat einen Plan A. Und es gibt keinen Plan B und keinen Plan C. Er hat seinen Plan und dieser ist unveränderlich. Der ändert sich nicht mehr. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Oder? Er kennt das ja. Auch unsere Pläne verändern sich manchmal. Unsere Ideen von unserem Lebensentwurf oder wie auch immer. Dann passieren Sachen in unserem Leben, Pläne ändern sich. Gottes Plan nicht. Ihm passieren solche Dinge nicht. Schauen wir ins Wort, Psalm 33, 10, folgend. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Plänen der Völker. Alle die Pläne der hohen Politik, oder wenn es wieder solche so Heldenfiguren gibt in der Welt, die da, ich weiß nicht was, ändern und ändern können und wollen, die haben alle keinen Bestand vor Gott. Vor allem, wenn sie seinen Plänen zuwiderlaufen. Das geht vielleicht höchst ein bisschen, eine gewisse Zeit gut, aber nachher geht alles in die Richtung, in die Gott gehen will. Und es geht weiter in diesem Psalmvers, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für, also von Generation zu Generation. Gottes Pläne bleiben bestehen. Da können wir nichts dran ändern und, je mehr, und auch die Mächtigen dieser Welt nicht. Sprüche 19, 21. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Ja, wir wollen manchmal abnehmen, gell? Und am nächsten Tag fühlen wir uns nicht mehr so gut und essen dann eine ganze Tüte Chips. Pläne ändern sich, unsere. Gottes Pläne nicht. Und das darf dich freuen. Es darf dich freuen, dass Gottes Plan für dich sich nicht ändert, dass der Bestand hat. Was ist Gottes Plan für dich? Dass du heiraten sollst oder einen gewissen Beruf ergreifen sollst, dass du Pastor werden solltest oder die ganze Bibel auswendig wissen solltest. Nein, was ist Gottes Plan für den Menschen, für dich und mich? Dass wir errettet werden. Das ist Gottes Plan. Und doch dürfen wir oder können wir noch Nein dazu sagen. Und da redet er uns dann nicht hinein. Aber die Pläne der Menschen können Gottes Plan nicht sabotieren. Der Plan, dass die Menschen gerettet werden sollen, der bleibt bis zuletzt. Und da darf ich nochmals erinnern, dass diese Eigenschaft der Unveränderlichkeit bei Gott, das ist stark verwoben mit seinen anderen Eigenschaften. Ich habe das zur Einleitung gesagt. Alle Eigenschaften Gottes sind bei ihm vollkommen vorhanden. Und sie spielen alle miteinander. Also diese Unveränderlichkeit Gottes ist nicht einfach nur Sturheit oder so, sondern da ja Gott absolut weise ist, ist er auch weise in der Unveränderlichkeit. Weil Gott Liebe ist, ist da Liebe in seiner Unveränderlichkeit. Es ist richtig, dass er sich nicht ändert und dass seine Pläne nicht ändern, dass seine Gnade sich nicht ändert. Da dürfen wir sicher sein, dass er seine Pläne halten wird zu seiner Ehre und zum Guten für die, die zu ihm gehören. Jesaja 14, 26. Das ist der Plan, den er hat für die ganze Erde und das ist die Hand, die ausgereckt ist über die Völker. Denn der Herr Zebaoth hat es beschlossen, wer will es wehren? Und seine Hand ist ausgereckt, wer will sie wenden? Da hat der Prophet wieder so eine rhetorische Frage, die Antwort ist klar, niemand kann sie wehren. Seine Pläne erfüllen sich von Generation zu Generation. Und wenn wir bis ans Ende der Bibel gehen und lesen, wie er seine Pläne zur Vollkommenheit bringt, erkennen wir dann eben auch, dann, ich habe es vorher schon angetönt, dieses vierte Stichwort, diesen letzten Aspekt seiner Unveränderlichkeit. Gottes Weg zur Erlösung ist unveränderlich. Gottes Weg zur Erlösung ist unveränderlich. Das ist für uns so wichtig. Es gibt da einen Weg und der ändert sich nicht. Dass diejenigen, die durch Umkehr und Buße zu Gott gefunden haben, durch Gottes Liebe auserwählt wurden, in Christus gerechtfertigt wurden und mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, diejenigen dürfen sicher sein, in der Gnade Gottes zu bleiben. Er wird sie nicht fallen lassen, Johannes 10, 29, noch zu Schanden werden, noch verloren gehen. Die Unveränderlichkeit von Gottes Erlösung wird hier beschrieben. In ganz vielen Versen im Neuen Testament, Römer 8, 29 folgend. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. So sieht Gottes Plan aus für den Menschen. Eins nach dem anderen und zwischendurch nicht einfach ein Abbruch, weil er vielleicht schlechte Laune hat oder so. Berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Wir sind einmal dazu bestimmt, in den Himmel zu kommen. Und das sind wir auch für ewig. Ist das nicht großartig? Zur Ehre Gottes. Wir sind berufen, in den Himmel zu kommen für die Ewigkeit. Ein paar Andeutungen, ihr könnt es dann im Skript, vergessen auszudrucken, Entschuldigung, könnt das dann im Skript dann nachlesen. Ein paar Verse aus dem Johannesevangelium. 3,16, klar, kennen wir. Hey. Wie geht da wieder? Ja, genau, also hat Gott die Welt geliebt, hey, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ewig steht hier, dass die Erlösung nicht verloren gehen kann. Ewiges Leben bedeutet jetzt schon, wenn du jetzt schon das Leben in Gott hast, ist das schon Teil der Ewigkeit. Haben wir doch auch schon mal darüber geredet, oder? Ewigkeit, das ist ja nicht nur von uns gesehen in die Zukunft. Und Ewigkeit bedeutet auch in die Vergangenheit zurück. Wenn du jetzt schon sein Leben hast, mit ihm lebst, bist du schon in der Ewigkeit. Gott, jetzt schon ist Gottes Leben in uns und es bleibt. Johannes 4,14. Johannes 4, das Kapitel mit der Frau am Brunnen, gell? Wenn du dieses Wasser trinkst, wirst du nie mehr durstig sein, sagt er da zu der Frau. In Ewigkeit nicht. Wenn du an der Gnade vorbeigehst, wirst du ewig durstig sein. Da gab es mal einen anderen, der hat gebeten, dass ihm ein anderer kommt und ein bisschen auf die Zunge träufelt, gell? Du wirst ewig durstig sein, wenn du an der Gnade vorbeigehst. Ewig bedeutet unveränderlich. Bleibend. Johannes 5,24. Wer an Gott glaubt, wird ins ewige Leben kommen und nicht ins Gericht. Das sind Worte unseres Herrn Jesus Christus. Johannes 6,35. Wir werden nie mehr hungern und nie mehr dürsten, sagt er da. Johannes 6,39. Jesus wird uns nicht verlieren und wir werden von ihm auferweckt. Er lässt uns nicht los, einfach so. Johannes 10,28. Wir werden auf ewig nicht verloren gehen, eben weil Jesus uns hält. Johannes 11,26. Wer glaubt, wird nie sterben. Und hier Jesu Frage. Glaubst du das? Fragt er am Schluss. Diese Frage können wir auch stellen. Glauben wir das? Und in diesem Moment ist Glaube nicht nur ein Hoffen, dass es vielleicht so werden wird, sondern es festzuhalten. Dass wir darum eben keine Angst mehr haben müssen. Dass wir dadurch Sicherheit haben. Und dass wir das tief in uns verankern können. Nicht mehr loszulassen, egal was hier draußen passiert. Johannes 14,16, der Tröster wird bei uns sein und in uns, in Ewigkeit, sagt er da. Gott lässt uns nicht mehr allein. All diese Verse sprechen klar von was? Von der Heilsgewissheit. Das, was immer wieder nachgefragt wird. Ja, wie kommst du zur Heilsgewissheit? Wie kommt man als Gläubiger dazu? Bibel steht, glauben und annehmen. Lesen und annehmen. Und so erfahren, wie Gottes unveränderlicher Plan zu unserer Erlösung ist und wie das zustande kommt. Das ist die Unveränderlichkeit Gottes. Die Unveränderlichkeit seines Charakters, die Unveränderlichkeit seines Wortes, die Unveränderlichkeit seiner Pläne und seiner souveränen Gnade. Und weil das so ist, finden wir wirklich Sicherheit in diesem Leben, Sicherheit für unsere Errettung. Wenn wir das nicht glauben, wenn wir daran zweifeln, dann haben wir wirklich ein Problem. Und dann übermannen uns diese Argumente, die von außen an uns herangetragen wurden, wo die ja sagen, ja, das Wort Gottes, das kann man nicht ganz so genau nehmen für heute, oder? Das ist nicht mehr so maßgebend, das war vor 2000 Jahren mal so und so blablabla, Entschuldigung. Fassen und halten. Es ist unveränderlich, es wird morgen immer noch gelten, so wie heute. Genauso wie unsere Erlösung. Amen.